wenn ein Trainer kommt und versucht, seinen Stiefel durchzuziehen. So habe ich es bei meinem Verein vorher gemacht, so machen wir das jetzt auch. Funktioniert nie. Es funktioniert nie. In der Bundesliga nicht und in der Jugend nicht. Und das ist so, wo ich sage, da ist, glaube ich, mit der wichtigste Faktor, aufeinander zuzugehen, auf eine gewisse Art und Weise, ohne dass jemand sein Gesicht verliert. Es gibt doch immer weniger Menschen, die was vorleben, die für was stehen, die positiv sind, denen man folgt. Also das finde ich ja immer schwieriger. Und das ist im Fußball genauso. Es gibt ja viele Trainer, die kommen über Inhalte oder versuchen sich nur darüber zu definieren. Und dann kommt wieder ein Ancelotti, der sich da hinstellt mit einer Seelenruhe und du sprichst mit den Spielern von Real und die sagen, boah, ja gut, inhaltlich, das ist schon okay, aber es ist jetzt kein keine Raketenwissenschaft. Aber genau, aber wir folgen diesem Mann und brennen für diesen Mann.
Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit den besten Fußballtrainern Deutschlands über ihre Leadership-Philosophie und ihr Führungsverständnis. Wie führen Fußballtrainer ihre Mannschaften? Wie kommunizieren sie? Wie motivieren sie ihre Spieler? Und wie wollen sie ihre Teams zum Erfolg bringen? Diesen Fragen gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Diese wird von RoboMarkets präsentiert und was es mit dem Online-Broker auf sich hat, das erzähle ich euch nachher. Ja, und es ist wieder Zeit für einen Leader Talk. Einen schönen Gruß nach draußen und ich sag es bei jeder Folge. Ich freue mich auf meinen Gast und heute freue ich mich auch besonders deswegen, weil ich mit dem Gast ja schon sehr lange im Austausch bin, dass es heute endlich geklappt hat, macht mich umso froher. Ich begrüße dich, Sandro Wagner, heute mein Gast und ein spannendes Gespräch wartet auf uns. Hallo Sandro.
Hallo Munir, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Ja, und Sandro, wir werden ja gleich reinstarten, wie gewohnt beim Leader Talk, so ein bisschen die Trainerstationen mal vorzustellen. Bei dir nicht ganz so viele. Und das bringt mich, mich auch dazu, kurz zu erläutern, wieso ich mich so freue, auch mit dir zu sprechen, weil es natürlich, werden sich jetzt ganz viele erfahrene Trainer da draußen sagen, Mensch, der 35-jährige Sandro Wagner, was will der uns denn jetzt erzählen über das Trainergeschäft? Aber es gibt ganz, ganz viele junge Trainer, die ähnlich wie du in diesem Alter ihre ersten Sporen verdienen, die so dritte, vierte, fünfte Liga auch anfangen, Mannschaften zu coachen. Und genau das soll auch ein bisschen das Thema sein, so deine Sicht der Dinge aus deiner Anfangszeit, wo du gestruggelt hast, welche Lernerfahrungen du gemacht hast. Und von daher freue ich mich auf deine Eindrücke und auch vielleicht das andere Gespräch über deine Anfangszeit mit dir zu führen. Das nochmal so zum Verständnis, auch für die da draußen, die sich vielleicht fragen, Mensch, der Sandro Wagner, den hören wir gern zu beim Fernsehen, der ist jetzt knapp 2 Jahre Trainer unter Haching und was hat es jetzt damit auf sich, dass er über Leadership im Trainerjob reden will? Das wollte ich einfach nochmal klargestellt haben, Sandro, und von daher kannst du gespannt sein auf meine Fragen.
Sehr gut, sehr gut. Nee, schön, dass du es nochmal so erklärt hast, weil wir sind ja schon länger, ich glaube jetzt über ein Jahr im Austausch und es war mir immer unangenehm bei den ganzen großen, tollen Trainern, die du zu Gast hattest, dass ich da auch meinen Senf dazu geben soll. Aber wir haben es ja so gesagt, dass man, wie du es jetzt schön formuliert hast, auch jungen Trainer vielleicht einen Einblick geben kann, was am Anfang auf einen wartet in diesem neuen Berufszweig für mich.
Absolut. Und ich habe es eben gerade schon gesagt, Sandro, du bist 35. Ich habe nachgeschaut, also tatsächlich so der Beginn war irgendwie Oktober 2020, in Anführungszeichen Stürmertrainer beim DFB, also für die Jugendmannschaften. Das ist der richtige Ausdruck gewesen, ne? Stürmertrainer. So, da bist du quasi durch die U-Mannschaften gegangen und hast den Jungs ein bisschen erklärt, wie sie sich zu bewegen haben, wie sie, Laufbewegung wahrscheinlich, also all das in den verschiedenen U-Teams den Stürmern beigebracht und bist dann im März 21 U19-Trainer geworden von Unterhaching. Hast auch mit der Mannschaft den Aufstieg geschafft in die Bundesliga damals, U19. Ja. Und und dann ging es relativ schnell. Und kaum 3-4 Monate im Verein haben die Verantwortlichen Manni Schwabel gesagt, Ari van Lent ist kein Trainer mehr und wir haben doch hier einen guten Trainer, Sandro Wagner. Und du hast im Juli 2021 Unterhaching übernommen. Genau, soweit deine Station, Sandro.
Ja, das war richtig, war jetzt nicht so viel, war richtig, genau. Ich habe angefangen reinzukommen über den DFB, wo ich gute Kontakte habe zu Jurti Cacek-Solo oder auch Michael Schönweiz, die mich echt von Anfang an unterstützen, auch in der Ausbildung. Und die haben gesagt, komm, starte doch mal als Stürmertrainer. Du kannst dann mal bei Marc Meister in der U16-Nationalmannschaft über die Schulter schauen. Und bei dem einen oder anderen Gespräch war ich dabei. Das war cool, so die ersten Schritte zu machen, von erfahrenen Trainer zu lernen. Und dann war für mich aber schnell klar, um mich weiterzuentwickeln, brauche ich dieses tägliche, diesen täglichen Inhalt bei einer Mannschaft. Und da war das mit U19 von Unterhaching super, weil ich natürlich auch, sage ich mal, in Unterhaching wohne. Ich habe eine gute Bindung zu dem Verein und das waren so meine ersten Schritte. Genau. Mhm,
genau. Und jetzt ist ja so, viele werden in deinem Alter Trainer, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Die starten auch in den unteren Ligen, so wie du mit dem Coaching von Mannschaften. Der Unterschied zu dir, sie waren keine Nationalspieler. Und meine Mutmaßung ist von daher, von der Autorität her, bringst du schon mal Vorteile mit für den Job. Man respektiert dich, glaube ich. Also ich habe ja auch mal selbst da hin und wieder auf dem Rasen gestanden und ich kann mir vorstellen, dass das Thema der Autorität, dass die Leute dir zuhören, die Spieler dir zuhören, dass das auf jeden Fall gegeben ist.
Ja, das auf jeden Fall. Wobei ich mir ganz, ganz wichtig ist, dass man einen Trainer, gut, Respekt muss ja immer da sein, aber dass man einen Trainer folgt und der Philosophie folgt, diesem Gesamtpaket, dieses Ganzheitliche, wofür ich stehen möchte, dem muss man folgen, aber nicht aufgrund meiner Vergangenheit, wie ich als Spieler war, sondern aufgrund einfach der Inhalte und der Art, wie man mit Menschen umgeht. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Dass natürlich dann noch eine Karriere dazu kommt, das ist nie schädlich. Also das ist natürlich ein Mehrwert, weil die Jungs das vielleicht an ein oder anderen Stelle einem noch mehr abnehmen, wenn man ihnen Tipps gibt, noch mehr abnimmt, wenn man über Gefühle redet, weil man es einfach schon selber durchgemacht hat. Aber ich bin weit davon entfernt, dass das ein Riesenplus ist, wenn man gespielt hat. Das ist für mich ein absolut neuer Berufszweig. Und so gehe ich den auch an.
Und trotzdem bist du, Sandro, bringst deine Erfahrungen mit und jetzt ist es ja nicht so, dass man als Trainer da ständig sich in die Kabine setzt und sagt, hey Jungs, ich erzähle euch mal von früher und trotzdem, da sagen die Spieler dann am dritten Mal, okay, kennen wir schon,
haben wir gehört,
genau. Und trotzdem wird es ja Situationen geben, wo das total hilfreich ist, also Beispiele und deswegen so diese Dosis, ist das ein bewusster Vorgang oder ich kenne dich ein bisschen und ich weiß, dass du mit Sicherheit Geschichten oder deine Erfahrungen, Erkenntnisse, die du selbst als Spieler gewonnen hast, nicht so sehr in den Vordergrund schiebst und trotzdem wird es ja immer mal wieder eine Frage sein, wie du das dosierst, dass du einfach, um Menschen, Spieler zu überzeugen, auch mal das reinbringst. Wie ist denn da so die Gefühlslage bei dir?
Ja, natürlich. Das ist schon ein Riesenfaktor, dass man einfach gewisse Erfahrungen gemacht hat. Gefühle, Situationen, wenn die Spieler, ich hatte jetzt vor zwei Tagen einen Spieler, der mit mir gesprochen hat über eine Vertragsverlängerung und hat mir dann so ein paar einfach Dinge aus seinem Leben erzählt, wie er es sportlich sieht, wie er seine Karriere sieht die nächsten Jahre, wie er es familiär sieht, wie er es auch finanziell sieht bei einem Viertligisten. Und dann hat man natürlich schon einfach einen gewissen Erfahrungsschatz, wo man weitergeben kann, wo man die Gefühle des anderen vielleicht ein Stück weit anders nachvollziehen kann, weil man selber gespielt hat. Und das ist super. Und das hilft mir definitiv. Und mir hilft es auch in der Trainingsarbeit, in der Gewichtung, eigene Stärken hervorheben, Gegneranalyse, wie weit geht man davor. Also das ist immer wieder, sage ich mal, ich versuche das, habe das immer so sinnbildlich erklärt, meinen Werkzeugkasten zu füllen, bis ich irgendwann ganz oben bin. Und da ist es natürlich schon, es gibt schon Sachen, die ich von meiner Karriere mit in den Werkzeugkasten reingebracht habe. Und die helfen mir ungemein. Aber es gibt wichtige, wichtige Dinge, die man einfach auch lernen muss als Trainer und die man als Spieler nicht so gelernt hat, weil du auf der anderen Seite bist.
Natürlich. Und ich finde es ein schönes Bild, das du gerade so gezeichnet hast. So dieser Werkzeugkasten, der jetzt zu Beginn deiner Karriere schon ein bisschen auch gefüllt ist. Also wie bei jedem halt. Ne? Jeder bringt ja auch schon was rein, hat eigene Erfahrungen, Lizenzen. Und bei dir ist eben so eine Ecke in diesem Werkzeugkasten, die eben auch gefüllt ist von den Erfahrungen, die du gesammelt hast. Aber das langt natürlich nicht, weil dieser Kasten, der muss natürlich gefüllt sein. Und da warten ja noch einige Situationen auf dich in deinem Trainerleben. Und ich habe letztens auch natürlich Interviews von dir gelesen. Die Frage, die ich dir stelle, Sandro, Mit welchen Schwierigkeiten hattest du zu Beginn zu kämpfen, als du die erste Mannschaft übernommen hast? Und da eher in Bezug mal auf dich gefragt, als auf die äußeren Bedingungen. Du hast da auch einiges schon erzählt, wie du die Mannschaft, war eine schwierige Situation nach dem Abstieg aus der dritten Liga vorgefunden hast, wie schwierig das war. Aber versuch, also die Frage so, mit welchen Schwierigkeiten hast du vielleicht eher so im Innen auch zu kämpfen gehabt? Was waren so Punkte, die so für dich einfach schwierig waren vielleicht oder wo du einfach auch schauen musstest, dass du reinkommst für dich selbst in der Trainingsarbeit?
Ja, also wenn ich es jetzt nur auf mich beziehe, du hast ja die Situation angesprochen, dass es nach einem Abstieg immer sehr, sehr wild ist mit einer Mannschaft, wenn man sie übernimmt, dass da natürlich viele Gräben sind, die man winden muss, unabhängig von der Taktik. Aber was für mich am schwierigsten war am Anfang meiner Trainerkarriere, bin ich ehrlich, ist die eigene Vorstellung, die man hat, von dem, wie man Fußball spielen lassen möchte und dann die vorhandene Situation, Spieler, Verein, dass das passt, da muss man schon Schritte machen. Und das hätte ich mir, ehrlich gesagt, ein Stück weit anders vorgestellt, dass man quasi so, ich will jetzt nicht sagen, seinen Stiefel durchzieht, inhaltlich taktisch beispielsweise mal, wenn man jetzt mal in die Taktik gehen will, wobei das ganz am Ende kommt, finde ich, wenn man Trainer ist und ganzheitlich denkt, aber dass man da schon einfach eine gute Symbiose findet zwischen vorhandenen Potenzial und der eigenen Idee. Und das waren für mich große Faktoren. Wie möchte ich Fußball spielen und wie lässt es die Situation zu, Fußball spielen zu lassen und da aufeinander zuzugehen? Das war für mich eigentlich der größte Faktor oder das größte Learning bis hierhin und natürlich auch noch weiterhin. Das würde ich sagen, hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich gedacht habe, ich kann mit der Idee X kommen und wir fahren nur diese Idee und habe da so ein bisschen aus dem Auge, beziehungsweise habe die Spieler auch nicht gut gekannt am Anfang, muss ich auch ehrlicherweise sagen, weil ich wenig Drittligaspiele gesehen habe, wenig Regionalligaspiele gesehen habe die letzten Jahre und kannte die vorhandene Qualität auf den Positionen, die vorhandene Kaderstruktur nicht so. Und wir haben jetzt, finde ich, eine sehr, sehr gute Mischung gefunden mit den Monaten, dass man die Philosophie nicht aus den Augen verliert, sondern klar überträgt, aber noch besser anpasst auf die vorhandenen Jungs. Und das war für mich das größte Learning, ehrlicherweise.
Und ich glaube, das ist ein Thema, was jeden Trainer Zeit seines Lebens beschäftigt, so diese Idee, die man vom Fußball hat. Und dann kommst du in Mannschaften und siehst eben Spieler und musst dich anpassen. Und Peter Neururer saß auch hier im Leader Talk und der hat es auch mal gesagt, ich habe in meiner ganzen Trainerkarriere nicht einmal den Fußball spielen lassen, den ich eigentlich wollte.
Das war mein Trainer in Duisburg.
Ja,
das
ja,
habe ich
ja.
Jetzt noch im Nachhinein erfährt.
Ja, ja, und ja. Hat er auch erzählt an der Stelle, genau in Duisburg war das. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Spagat und den lernen natürlich auch viele junge Trainer da draußen, die dann in der Landesliga, Oberliga, Regionalliga dann nach einer langen Zeit der Theorie vielleicht auch dann Ideen haben vom Fußball und dann halt umswitchen müssen.
Genau, aber es ist tatsächlich auch ligaunabhängig. Das kann ich jetzt so ein bisschen aus meiner Spielerkarriere auch wiedergeben. Ob das jetzt in der Jugend war oder damals bei Bayern vielleicht, wo ich angefangen habe, in der dritten Liga, bei der zweiten Mannschaft, dann aber Champions League war, bei Bayern München, egal wo. Wenn ein Trainer kommt und versucht, seinen Stiefel durchzuziehen. So habe ich es bei meinem Verein vorher gemacht, so machen wir das jetzt auch. Funktioniert nie. Es funktioniert nie. In der Bundesliga nicht und in der Jugend nicht. Und das ist so, wo ich sage, da ist, glaube ich, mit der wichtigste Faktor, so aufeinander zuzugehen, auf eine gewisse Art und Weise, ohne dass jemand sein Gesicht verliert. Mannschaft nicht, Trainer nicht, Verein nicht, sondern dass man das im besten Fall natürlich von Anfang an klärt. Das sind natürlich dann die Vereine, die eine klare Philosophie haben. Das ist natürlich sehr viel einfacher, wenn eine klare Struktur ist im Verein. Aber dementsprechend ist es natürlich, wenn es nicht da ist, noch schwieriger. Aber meine Erfahrung ist, wenn du versuchst, deinen Stiefel durchzuziehen und wenig auf eine gewisse Struktur in der Mannschaft einzugehen, scheiterst du.
Wirst du scheitern. Mhm. Ja. Und ich habe jetzt noch im Ohr, da will ich kurz mit drauf eingehen, was du eben noch gesagt hast, so in so einem Nebensatz. Du hast gesagt, Taktik kommt ganz hinten. So hast du es, glaube ich, gesagt. Also ne, kommen viele Sachen und dann Taktik irgendwann hinten. Und es erinnert mich an einen Spruch von einem Trainer, den ich sehr schätze, mag auch seine Biografie sehr, Cesar Luis Menotti. Und der hat gesagt, Systeme dienen als Schutzschild für Mittelmäßigkeit. Erinnert mich nur dran. Also ein schöner Satz, der es aus seiner Sicht auf den Punkt bringt. Systeme dienen als Schutzschild für Mittelmäßigkeit. Das ganz so extrem siehst du es wahrscheinlich nicht. Aber weil du es gerade vorhin nochmal gesagt hast mit der Taktik, die kommt dann ganz nach hinten. Auf jeden Fall eine Sichtweise, die in diese Richtung auch geht.
Ja, ich würde sie ganz kurz mal erklären. Ganz nach hinten, dass, wenn man das isoliert liest, ist auch nicht richtig. Was ich damit sagen will, ist, man kann nicht in meinen Augen zu einer Mannschaft kommen oder zu einem Verein kommen und sagen, jetzt, ich übertreibe jetzt mal, wir spielen 3-5-2 und so spielen wir und gehst nicht auf gewisse Strukturen ein. Bei mir war es so, ich bin gekommen nach dem Abstieg und es war untereinander nicht perfekt. Es war keine gute Struktur, keine soziale Empathie untereinander da. Und ich habe versucht und habe gemerkt von Anfang an, es funktioniert nichts. Und du kannst eigentlich gar nicht am Fußballansatz anfangen, weil drumherum nichts funktioniert. Habe dann am Abend mal jedem gesagt, bringt bitte einen Zettel mit, schreibt auf, was euch stört, und habe einen Rucksack hingelegt. Und dann habe ich gesagt, könnt ihr euren Müll bei mir im Rucksack abladen? So, dann konnte jeder anonym schreiben, was ihm nicht passt, am Verein, an den Mitspielern. Und dann habe ich das am Abend vorne an den Videoprojektor gehängt. Und dann konnte jeder quasi, du hast ein befreiendes Gefühl gemerkt. Jeder konnte anonym schreiben, was ihn stört, was er vielleicht nicht offen sagen möchte von der Persönlichkeitsstruktur. Und es wurde aber besprochen, angesprochen. Und ab da hast du gemerkt, okay, das ist Ballast von der Mannschaft, jeder konnte es ansprechen, es wird anders gemacht, tiefgründende Probleme. Und das war so der erste Schritt. Und dann bin ich weitergegangen, hab unabhängig vom Fußball, wir haben mal ein Training gestrichen, haben die Kabine aufgeräumt, haben uns zusammen einen Rückzugsort kreiert, wo die Jungs zusammen sitzen. Das gibt's wahrscheinlich in der Bundesliga, hat jeder Verein sowas. Hat jeder Verein eine kleine Kantine, einen Sofa, das hatten wir in der vierten Liga nicht. Und das waren alles Sachen, die ich implementiert habe mit der Mannschaft. Wir hatten eine Vorstellungsrunde, wo jeder ein kleines Teil mit in die Kabine bringen darf. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass man sich heimisch fühlt. Mhm. Und dann waren tolle Geschichten. Wir haben einen Spieler indischer Abstammung, der hat einen indischen Beschützer mitgebracht, so ein kleines Symbol. Wir hatten einen Spieler, der hat aus seiner OP von seinem Schienbein ein Stück mitgebracht, was irre war. Und hat es über die Physiokabine gehängt und hat gesagt, Jungs, wenn ihr mal einen kleinen Muskelfaserriss habt oder einen Husten habt, denkt daran, es geht auch schlimmer. Und das waren alles Teile, die haben überhaupt nichts mit Fußball zu tun, sind aber im Gesamtheitlichen in der Gruppe sehr, sehr wichtig. Und so möchte ich arbeiten. Ich möchte nicht nur auf den Rasen gehen und eine Taktiktafel hinwerfen und so spielen wir. Das mache ich auch, das liebe ich, das ist meine Leidenschaft. Aber davor kommen ganz, ganz viele andere Sachen. Oder mit diesen Sachen kommen ganz, ganz viele andere Sachen.
Ja, finde ich super spannend, diesen Ansatz, weil wenn du sagst, ich muss erstmal schauen, wie gehen die miteinander um, was finde ich hier für ein System vor, und jetzt stell dir vor, Gegenpressing, hohes Pressing, wo die Spieler sich gegenseitig unterstützen müssen, und du merkst aber, du kommst in eine Mannschaft und merkst, da ist gar keine Empathie, so wie du es beschrieben hast, wie soll das denn dann funktionieren auf dem Platz, dass man sich zu 100% auf den anderen verlassen kann, alles gibt, damit der andere gut aussieht, ja, also da musst du erstmal andere Dinge klären, und das zeigt halt eben auch, wie du es sagst, dass dieser ganzheitliche Ansatz total wichtig ist, weil sonst kommst du vom einen nicht zum anderen, und das ist dann die Basis, um überhaupt dann sowas dann einzustudieren.
Ja, 100%.
Glaube ich.
Ja, nee, also das ist auch in meinen Augen wichtig. Aber es gibt ja, das Schöne ist ja, es gibt ja so viele Richtige im Fußball. Also ich bin immer, meine Ohren werden immer ganz wach, wenn jemand sagt, ja, das ist kein Fußball, wenn ich Diego Simeone anschaue oder so. Das ist ja Quatsch, weil es ist ja einfach eine gewisse Art von Leidenschaft oder Vorliebe. Wenn jemand Vorliebe für so einen Fußball hat, sich einzumauern, dann ist es so, dann ist es okay, dann findet das auch Begeisterung. Aber es ist auch schön, wenn jemand nur zockt wie Barcelona früher. Aber ich finde, den Fußball, das gibt's nicht. Und genauso gibt's nicht die Richtung, eine Mannschaft zu führen. Ich hatte so viele Trainer, wo ich sage, das gibt's doch gar nicht, aber es war erfolgreich. Also es gibt nicht den Weg. Und das ist ja das Schöne.
Ja, es gibt kein richtig oder falsch. Das ist ja im Leben insgesamt so, dass immer Platz für ganz, ganz viel ist. Und es da eben darum geht, sich diese Perspektive zu bewahren, aber auch mit diesem Selbstbewusstsein auch zu wissen, so, es gibt diesen Weg. Das ist nämlich mein Weg. Das ist der Weg dieser Mannschaft. Und das ist ja immer eine besondere Konstellation, weil diese Konstellation, die gibt's nur einmal, ne? Mit den Spielern, mit diesem Trainer. Und das finde ich, hast du an der Stelle richtig zum Ausdruck gebracht. Du bist ja, Sandro, damals mit einem Punkt aus 3 Spielen gestartet im Sommer 21. Da ging es, glaube ich, im ersten Spiel, weiß ich gar nicht mehr, den Gegner.
Augstadt, glaube ich, war mein erstes Spiel.
Ein Unentschieden, 0-0. Genau, dann gab es eine Niederlage gegen Nürnberg 2. Da hast du ja dann auch gerade zum Beginn schon mal so eine Phase erlebt, so die dir so ein bisschen Eindruck gemacht haben, so wie fühlt sich das an als Trainer, wenn man nicht ganz so erfolgreich ist? Kein gutes Gefühl, das ist so wie als Spieler, aber als Trainer natürlich nochmal was ganz anderes.
Ja, also ehrlicherweise war das eigentlich beim Start total überraschend, weil das als Spieler, wenn du mal ein Spiel verlierst oder eine blöde Phase hast, dann machst du das mit dir selber aus und denkst dir, was kannst du machen? Natürlich versuchst du, ich war schon immer ein Spieler, der auch versucht hat, die Mitspieler irgendwie zu beeinflussen, positiv zu reden. Aber es ist was anderes, wenn du als Spieler mal ein Spiel verlierst oder drei Spiele verlierst. Als Trainer, ehrlicherweise, das war ganz, ganz schlimm, Spiele zu verlieren. Ja. Also immer noch. Also ich denke mir dann immer, ich bin schuld. Also jede Niederlage nehme ich komplett auf meine Kappe und ich denke mir, ich bin schuld, ich habe was falsch gemacht. Ich hoffe, dass das irgendwann weggeht mit der Erfahrung. Also ich höre ja bei dir auch immer zu, deswegen liebe ich deinen Podcast, bin ich ganz ehrlich, wenn ältere Trainer sprechen oder bin sehr dankbar, ich kann auch mit älteren Trainern aus aktuellen Bundesliga oder auch erfahrene Trainer immer wieder telefonieren, mir Rat einholen, treffen und die sagen mir, Sandro, entspann dich, das wird alles ruhiger und man gewöhnt sich daran. Aber noch ist es so, dass ich wirklich sehr, sehr große Probleme habe, wenn man verliert. Und egal, ich sag mal, für meinen Trainerschein, ich bin ja jetzt so an der vorletzten Stufe in meiner Trainerausbildung, ist die vierte Liga, die Regionalliga, eigentlich sensationell gut. Man kriegt noch nicht ganz so auf den Deckel, wenn man eine schlechte Phase hat, aber man hat diesen Druck. Und den Druck habe ich zum Beispiel in der U19 oder U17 nicht ganz so in der Jugend. So. Und ich brauche den Druck. Und deswegen ist für mich die Regionalliga die perfekte Liga für Trainer zu lernen. Weil du gewissen Druck hast, aber du wirst nicht komplett zerlegt von außen, wenn es mal nicht so läuft. Aber du schon Spiele gewinnen musst und dementsprechend musst du trainieren, dementsprechend musst du aufstellen und das liebe ich.
Und jetzt ist es ja so, dass man sich über Niederlagen ärgert, so wie du es auch gerade eben ausgedrückt hast. Aber es gibt ja auch dann den Blick, der auch nicht ganz unwichtig ist, so okay, was ziehe ich denn da raus? Was gibt's da für Erkenntnisse? Also was ist mein Gewinn auch in der Niederlage? Bist du per se jemand, der das gut anwenden kann? Also oder ist der Ärger über ein verlorenes Spiel, über die Fehler, in Anführungszeichen, die dann so passiert sind, dann so groß, dass es dir auch noch vielleicht schwerfällt, zu sagen, ja, es war an der richtigen Stelle vielleicht das Unentschieden oder an der richtigen Stelle in der Niederlage?
Also ich bin ehrlich, ich versuche bei Siegen und Niederlagen in der Analyse immer im Inhalt zu bleiben. Natürlich eine emotionale Ebene reinzubekommen, aber auch wieder, ich habe ja so viele Trainer gehabt und es waren viele dabei, die nach Siegen war alles super, nach Niederlagen war alles blöd, wenn ich das so formulieren darf. Und so habe ich mir immer geschworen, werde ich nicht. Und meine Spieler, zum Beispiel René Vollert, ein erfahrener Torwart, den ich habe, oder Dave Pissot, der ist auch älter als ich. Also ich habe auch Spieler, die sind älter als ich. Die geben mir und spiegeln mir echt auch gute Sachen und die sagen, die finden es so toll, dass man im Inhalt bleibt, nach Siegen und Niederlagen. Und wir haben nach Niederlagen so viel mehr rausgezogen als nach Siegen. Ich habe jetzt auch wieder in der Winteranalyse den Jungs so ein paar Highlight-Spiele gezeigt, die wichtig waren in der Hinrunde für uns auf unserem Weg diese Saison. Und da waren von 6 Highlight-Spielen, wir haben nicht so viel verloren, aber 2 Niederlagen dabei. Einen im Pokal, einen in der Liga und wo wir extrem nochmal alles hinterfragt haben, extrem nochmal jeden Stein umgedreht haben und das uns auch weitergebracht hat. Aber trotzdem haben wir nicht alle schlecht geredet, sondern waren im Inhalt. Das versuche ich, im Inhalt zu bleiben. Wir haben unsere klare Philosophie herausgearbeitet. Wie wollen wir agieren als Gruppe? Wie wollen wir spielen als Fußballgruppe? Wie wollen wir Hallo und Ciao sagen oder Danke und Bitte? Also sind alles Elemente. Genau. Und dementsprechend ordnen wir uns unter und versuchen in der Mitte zu bleiben.
Dieses Thema Niederlagen, du interessierst dich ja auch für andere Trainer und liest auch vielleicht das ein oder andere Buch. Ich habe das Buch von Alex Ferguson gelesen und habe mir da auch einen Satz rausnotiert, der jetzt auch zu diesem Thema auch passt. Der hat nämlich gesagt, manchmal sind Niederlagen das Beste, was einem passieren kann. Auf Widrigkeiten zu reagieren, ist eine Gabe. Damit zeigt man selbst in den schlimmsten Phasen Stärke. Also das sagt natürlich ein Mann, der irgendwie über 20 Jahre einen der größten Vereine dieser Welt zu vielen Titeln geführt hat, aber eben diese Botschaft, Niederlagen sind das Beste, was einem passieren kann, weil da zeigt sich dann auch wirklich wahre Stärke und es ist wirklich ein Moment, der wichtig ist, an dem man wachsen kann und je öfters man sowas hat, desto besser ist es dann für die eigene Entwicklung als auch für die Entwicklung der Mannschaft, glaube ich.
Ja, also würde ich so tatsächlich zu 100% unterschreiben, ehrlicherweise.
Und jetzt bist du jemand, und das kommt schon sehr, sehr durch, wir haben im Vorgespräch vorhin auch kurz gesprochen, also dass jetzt so am Abend auch die Zeit ist, wo du auch einfach nochmal arbeitest, wo du Dinge vorbereitest. Also wer dich kennt, weiß, Sandro Wagner, Achtung da draußen, sehr, sehr, sehr akribisch, ja. Und also nicht nur ein sehr, sondern viele sehrs. Und weil du dir, ja, also meine Mutmaßung jetzt, weil du dir gerade wegen deiner sportlichen Vergangenheit auch nichts nachsagen lassen willst, aber weil es auch deine Leidenschaft ist, hast du eben schon gesagt, es resultiert eher aus der Leidenschaft oder ist auch dieser Hang, alles vielleicht zu verstehen, alles vorzubereiten, auch ein bisschen das Gefühl, ich möchte alles unter Kontrolle haben? Welchen Spagat erlebst du da? Leidenschaft und Kontrolle?
Ja, Kontrolle würde ich jetzt, ist finde ich das perfekte Wort, weil es ist so ein bisschen negativ behaftet, oder kann man negativ behaften. Leidenschaft und absolute Akribie, das ist ein bisschen positiver das Wort. Also Leidenschaft, ja, das ist, ich liebe diesen Sport. Ich liebe diesen Sport unfassbar, bin so dankbar, dass ich im Fußball seit meinem 5. Lebensjahr aktiv bin. Also es ist einfach was Schönes. Das ist erstmal von vornherein, bin ich da sehr, sehr dankbarer Mensch. Aber ich habe jetzt als Trainer oder schon immer, du hast ja angesprochen, ich brauche eine Struktur in meinem Leben. Ich brauche eine Struktur in meiner Arbeitswelt. Und ja, ich hoffe, ich habe es ja schon gesagt, dass es irgendwann ruhiger wird. Aber ich muss alles vorbereitet haben bis ins letzte Detail. Ich habe im November schon jedes Training geplant bis Ende Februar durch, die Inhalte geplant, weil ich will eine Struktur haben. Wann mache ich was? Ich will nach dem Baukastenprinzip arbeiten, was gewisse taktische Abläufe angeht. Versuche dann auch drumherum, auch durch Events mit der Mannschaft, aber da meine ich jetzt nicht Kanufahren oder sowas, sondern andere Dinge, eine gewisse Zusammengehörigkeit auch zu strukturieren. Die Jungs kriegen, also die haben jetzt vor 2 Stunden den Plan wieder bekommen, was wir genau wann wo trainieren morgen. Also die kriegen einen genauen Trainingsplan, warum wir was trainieren, wie lange wir was trainieren, und haben aber auch schon Monatspläne, 2 Monatspläne, dass sie auch planen können mit ihren Familien, dass sie Arzttermine planen können, Kindergartentermine planen können. Also das sind schon, ich will
sehr
einfach...
Sehr weitsichtig, Sandro. Also das hätte ich mir auch mal gewünscht von dem einen oder anderen Trainer.
Ich auch, ehrlicherweise. Also ich hatte Trainer, die haben mir heute gesagt, wann morgen Training ist.
Ja,
gibt's auch immer noch in der 2. und 1. Liga, wie ich mitbekommen habe. Und das ist absoluter Irrsinn heutzutage, ehrlicherweise. Also wenn du eine Familie hast, nicht zu wissen, wann kannst du deine Kinder abholen oder wann kannst du was machen, das ist Quatsch. Und das möchte ich nicht. Aber natürlich erwische ich mich schon, und auch mein Umfeld, die sagen, Sandro, jetzt ab und zu einen Gang runter, weil das kannst du so nicht machen in dem Tempo. Aber ehrlicherweise geht's gerade super. Ich bin topfit. Ich krieg alles unter einen Hut. Und es macht mir einfach super viel Spaß. Aber ich habe jetzt gelesen von Christian Streich ein cooles Zitat vor ein paar Tagen, der gesagt hat, früher hat er gedacht, er muss 3-4 Mal am Tag trainieren und immer irgendwie ganz viel Stunden. Und heutzutage ist es ruhiger. Er hat eine gute Mitte gefunden. Und ich glaube, dass es ganz normal ist. Oder Thomas Tuchel habe ich mal gelesen, dass er auch gesagt hat, früher musste alles perfekt vorbereitet sein, sonst war er unsicher, und jetzt ist er da entspannter. Also ich denke, dass es normal ist, dass man am Anfang vielleicht alles kontrollieren möchte oder beziehungsweise alles strukturiert haben möchte.
Und dass es einfach ein bisschen dauert, bis man wirklich diesem Bauchgefühl oder einfach dieser Intuition dann vollends vertraut, weil es braucht einfach diese Erfahrungsmomente. Und jetzt haben wir das Thema Akribie gehabt, und jetzt kommt aber auch Fachwissen und Fachlichkeit, und da bist du ja auch im Fernsehen sehr prominent unterwegs, jetzt gerade zuletzt bei der WM. Du analysierst, und das sage ich jetzt nicht, weil du hier sitzt, also auf einem absolut hohen Niveau. Also das ist wirklich Chapeau. Die besten Spiele oder die Spiele der besten Teams der Welt, ob Champions League oder Weltmeisterschaften. Und bei den Dingen, die du da so immer sagst, da habe ich mich gefragt, Mensch, war das schon immer so? Hat Sandro Wagner oder hast du schon immer so aufs Spiel geschaut? Weil so als Spieler schaut man ja auch ganz, ganz viel Fußball, also im Normalfall. Hast du schon immer es geschafft, relativ gut zu analysieren? Oder hat sich das jetzt in den letzten Jahren auch verstärkt, weil du wusstest, ich möchte in die Trainerrichtung gehen?
Nee, tatsächlich habe ich schon immer gerne Fußballspiele geschaut und analysiert, aber es war mir nie so bewusst. Also ich habe auch teilweise schon auch Sachen aufgeschrieben im Nachgang. Ich habe noch Ordner vom Vorspielen vor 10 Jahren.
Nein,
weil was hängen geblieben. Ja, tatsächlich.
Echt
jetzt? Ich habe ganz viele Spiele. Ich habe Ordner auch von meinen Trainern. Ich glaube, ich habe irgendwann angefangen mit 22 Ordner zu sammeln über meine Trainer, was die machen im Training. Ja, wie die reagieren auf gute Situationen, schlechte Situationen, plus, minus, weil ich wollte es nie vergessen. Also ich glaube, ich habe ein gutes Gedächtnis, aber trotzdem habe ich immer Angst gehabt, was zu vergessen. Und dass ich Experte wurde oder das parallel gemacht habe, das war purer Zufall. Ich hätte das nie gedacht, dass ich das mal mache. Also das war Jochen Breyer vom ZDF, hat mich mal angerufen im Urlaub, weil ich befreundet bin mit ihm. Und ich war in Italien, habe meinen Vertrag in Kino aufgelöst und habe gesagt, du, Champions-League-Finale Bayern-Paris, hast du Lust, ins ZDF als Experte zu kommen? Ich sage, eigentlich wollte ich nur eine Woche im Urlaub bleiben, mit meiner Frau geredet, habe mir gedacht, komm, machst du mal, wie das ist. Und es hat echt Spaß gemacht und es war auch ein sehr, sehr gutes Feedback. Und jetzt, wie gesagt, seit 2,5 Jahren mache ich das und es macht Spaß. Und es ist eine Mischung aus ganz vielen Sachen. Es ist der Spaß, Es ist einfach, du sagst es, man kann bei coolen Fußballspielen vor Ort sein, hat aus der Vogelperspektive einen sensationellen Blick. Ich schaue mir das Aufwärmen an, die Halbzeit dann nach dem Spiel an. Ich schaue mir genau oftmals die Trainer an, wie agieren sie, und habe den Blickwinkel aus der Medienwelt. Ich höre, was in den Vorbesprechungen, was in den E-Mail-Verkehren ist, was die Fragestellungen sind zu Trainern, zu Spielern. Ich weiß, wie die Jungs mittlerweile von der anderen Seite denken.
Die Wirkung eben auf die manches Sachen. Verhalten, die manche Wirkung. Sätze. Genau.
Ja, und es ist sensationell. Und das hatte ich so als Spieler mir gar nicht gedacht, dass es so eine Tragweite und Reichweite hat, sensationell diesen Blickwinkel zu haben.
Das ist eine mega Fortbildung für dich.
Ich mache das jetzt, ja, mega, wirklich überragend, bin ich auch sehr dankbar dafür. Mache das aber jetzt auch nicht mehr so lange. Also ich denke, so 1,5 Jahre, vielleicht maximal noch 2 Jahre. Und dann ist das auch wieder vorbei, weil dann habe ich keine Zeit mehr.
Werbung Anfang.
Also, ich freue mich sehr, dass ich einen Partner gefunden habe, der diesen Podcast nicht nur präsentiert, sondern der auch Führung und Leadership für wesentliche Elemente für Teamerfolg ansieht. Was die RoboMarkets Deutschland GmbH alles macht, das erzähle ich euch jetzt. Gehört sich ja auch irgendwie so als Partner. Den Online-Broker mit Sitz auf Zypern gibt es schon seit 2015. Er bietet seinen deutschen Kunden die Möglichkeit zum globalen Handel mit Kapitalanlagen. Die meisten Online-Broker arbeiten nur aus dem Ausland. Die RoboMarkets Deutschland GmbH dagegen hat einen Standort in Frankfurt und ist damit greifbar für ihre Kunden in Deutschland. Daraus resultierte auch eine enge Partnerschaft mit Bundesligist und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. RoboMarkets Deutschland bietet seinen Kunden 12.000 Handelsinstrumente, um mit Devisen, Aktien oder Rohstoffen zu handeln. Echte Profis handeln also bei RoboMarkets. Das Eröffnen eines Kontos ist im Übrigen kostenlos. Danke also an dieser Stelle für die Unterstützung durch RoboMarkets, deren Internetadresse in den Shownotes verlinkt ist. Doch jetzt schnell weiter mit dem Leader Talk und danke euch für die Aufmerksamkeit.
Werbung Ende.
Jetzt ist ja so, da muss man schon eine Menge wissen, wenn man auch so Spiele analysiert oder wenn man auch so viele Spiele gesehen hat, selbst gespielt hat. Also man hat ganz schön viel Wissen angehäuft, parat. Und jetzt ist es ja so, dass, das habe ich auch erlebt und du vielleicht auch, dass es dann Trainer gibt, die halt eben so viel wissen und das auch dann gerne präsentieren. Also zu viel Wissen kann ja auch manchmal schaden, weil es gibt ja auch viele Trainer, die vertrauen auf ganz andere Dinge, die sagen, ja, was ich da so analysiere und was ich so sehe, das ist das eine, aber am Ende irgendwie hier Spieler-Trainer-Verhältnis, Motivation intrinsisch und auf geht's. Also die Frage zu viel Wissen, also du hast einen Blick, aber wie gehst du damit um?
Ja, ich versuche schon zu regulieren. Also wenn ich, das hatte ich auch, weil wir über Probleme am Anfangszeit gesprochen haben, war auch ein Ding, die Mannschaft zu überladen mit
genau das meine ich.
Mit Informationen zu überladen, genau. mit taktischen Sachen, die ich implementieren will, gegen den Ball, mit dem Ball. Ja, also da muss man schon aufpassen, definitiv. Also das ist bei einer Mannschaft übrigens nicht anders wie im Fernsehen. Wenn ich beim ZDF bin, da schauen jetzt teilweise haben da EM 2020 27 Millionen geschaut und da sind halt viele dabei, die wollen nicht wissen, ob die 8 abkippt, ob gegen gleiche Laufwege, die wollen einfach nur das Spiel genießen. Und es ist immer ein schmaler Grat. Genau. Irgendwie, man könnte ja zu jedem irgendwas sagen und genauso ist es mit einer Mannschaft übrigens. Das ist auch schwierig. Natürlich alle abzuholen ist eh eine Herausforderung, aber da muss man natürlich auch das richtige Maß finden. Aber da sind alle anderen Trainer, die bei dir waren, wahrscheinlich die besseren Ansprechpartner, weil die viel, viel mehr Erfahrung haben als ich. Also das Einzige, was ich gemacht habe tatsächlich vor Weihnachten, ist einen anonymen Feedbackbogen habe ich angefordert. Also die Spieler konnten mich anonym feedbacken und da haben wir Themen gemacht wie Kommunikation, Taktik, Training und allgemein, also wirklich so 10 Punkte. Und das war cool zu lesen, auch von Spielern, die weniger gespielt haben, wie die Sachen sehen. Und da war auch Thema Taktik im Training super und fürs Spiel teilweise bei 2, 3 Leuten war es zu viel, also zu viele Ideen. Die würden gern einfacher bleiben. Und das war super, super interessant, das zu lesen.
Ja, super fortschrittlich, Sandro. Also ich bin beeindruckt, ganz ehrlich an der Stelle.
Danke.
Es sind 2, 3 Stellen schon wirklich tolle Mittel, um näher an die Spieler zu kommen. Feedback ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch für Trainer, um weiterzukommen, um zu lernen, um sich zu entwickeln. Und will in diese Richtung auch mal nochmal gehen, so Verhältnis Trainer-Spieler. Und ich habe dir ja versprochen, das war der Deal, ich bin gut vorbereitet. Ich bin es wirklich, weil ich habe jetzt, und du wirst jetzt lachen, das dritte Zitat schon, was ich dir jetzt vorlesen werde. Ne? Also ich habe mir auch hier viele Zitate von guten Trainern notiert. Und ich will damit mal in dieses Thema einsteigen. Jock Stein, Nationaltrainer in Schottland gewesen, bisschen Vorbild auch von Ferguson, der sagte mal, schließe die Spieler nie ins Herz, weil sie dich bescheißen werden. Ein sehr kurzer, knapper Satz. Okay. Und deswegen sehr provokativ, aber ich wollte dich jetzt an der Stelle fragen, Mensch, wie bist du denn strukturiert? Also so, man hört es ja auch, man hat es an der einen oder anderen Stelle auch schon mitbekommen, so schon auch diese empathische Ader, also wirklich die Spieler, ne, Familien, wie geht's denen, diese Absprachen auch gewährleisten können. Also Empathie, Nähe ist dir wichtig. Und trotzdem gibt's ja auch das Thema Distanz und Kontrolle. Also was, wie würdest du dich selbst beschreiben, so der ganz nahe? Also wo geht's hin? So, man entwickelt sich ja auch noch in den nächsten Jahren. Aber was für ein Gefühl hast du, was du für so ein Trainertyp bist, was so die Nähe zu Spielern, Empathie, aber auch Distanz anbelangt?
Ja, würde ich auch sagen, dass es ein Prozess ist, dass ich es noch nicht sagen kann, wo es hingeht. Aber ich muss sagen, ich habe schon ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinen Spielern. Deswegen würde ich das Zitat nicht unterschreiben, weil dann, glaube ich, würde mich die Hälfte oder Dreiviertel der Mannschaft dann irgendwann hintergehen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also ich habe ein super Verhältnis zu den Jungs und versuche wirklich, eine sehr enge Bindung zu haben, aber keine zwanghafte enge Bindung, sondern es ist so entstanden. Ich hätte jetzt kein Problem, knallhart zu sein, sage ich auch den Jungs und mache ich auch, aber grundsätzlich, wenn du auf einem ehrlichen Weg bist oder, sage ich mal, einen transparenten Weg bist und eine sehr gute enge Bindung hast, ich finde, es schließt nie das eine das andere aus. Ich kann super eng sein mit den Jungs, aber auch super harte Entscheidungen treffen, weil wenn ich dahinter stehe, dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen.
Und ich glaube, das ist die Krux von guter Führung letztlich. Also diese Rahmen, diese Pfeiler, Bojen, wie immer man das auch ausdrücken will, wirklich in eine gute Balance zu bekommen, dass die Leute das Gefühl haben, hey, der ist echt, der ist empathisch. Und auf der anderen Seite, ja, Entschlossenheit und Ansage und auch Autorität.
Ja, ja. Ja, also da gibt es ja tolle Trainer, die das vorleben, wo man jetzt auch nicht immer in der Kabine ist, aber du hast Kloppo gehabt, ich glaube, der perfektioniert ist wie kein Zweiter. Auch ein Diego Simeone, auch wenn wir jetzt mal gelesen haben, mit Joao Felix sind Probleme, klar, ist mal einer dabei, aber der ist jetzt über 10 Jahre Trainer und den folgen ja Spieler, die eigentlich von der Grundphilosophie in der Art Fußball zu spielen ganz, ganz anders strukturiert sind, die gerne anders spielen würden, vielleicht eventuell, aber es ist egal, weil sie folgen ihm, weil er ein Leader ist und Leadership implementiert hat in seiner Grund-DNA. Und das ist ja das Schöne. Und das sind schon einfach tolle Persönlichkeiten. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, so deswegen Leader-Talk, ja, Leadership, das ist ja bei dir ein großes Thema. Ich würde das den Übertrag oftmals auch schaffen zur freien Wirtschaft oder zur Politik. Es gibt doch immer weniger Menschen, die was vorleben, die für was stehen, die positiv sind, denen man folgt. Also das finde ich ja immer schwieriger. Und das ist im Fußball genauso. Es gibt ja viele Trainer, die kommen über Inhalte oder versuchen sich nur darüber zu definieren. Und dann kommt wieder ein Ancelotti, der sich da hinstellt mit einer Seelenruhe und du sprichst mit den Trainern mit den Spielern von Real und die sagen, boah, ja gut, inhaltlich, das ist schon okay, aber es ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber wir folgen diesem Mann und brennen für diesen Mann. Und der gewinnt mit denen die Meisterschaft, der gewinnt mit denen die Champions League. Und das mit einer Altersstruktur, die schon nahe am Zenit ist. Und das sind dann auch wieder Sachen, das ist schon super, super interessant, wie man Mannschaften führen kann und auf was es dann doch am Ende des Tages ankommt.
Ja, und ich glaube, was das so faszinierend macht oder so attraktiv ist, wenn du halt erfolgreich bist und trotzdem diese Werte nicht aus den Augen verlierst, das, was du vielleicht da lässt, dass irgendwas bleibt und dass die Spieler, dass das Umfeld das auch kennt, dass da wirklich ein Wert ist, der alles überdauert, ne? Und dass die Leute, ja, wir waren erfolgreich damals, haben einen Titel gewonnen, natürlich, aber dass trotzdem eine Verbindung da ist, die für immer da ist. Und ich glaube, wenn du das schaffst, dann gehörst du zu den ganz Großen. Und ich glaube, wie du es auch sagst, es ist halt wichtig, dieses Bewusstsein zu haben, diesen Ansporn auch. Ich möchte ich möchte was bewirken, ich möchte positiv da sein, ich möchte was bewirken und die Spieler sollen mich auch als Mensch und als jemand, der ihnen vielleicht was beigebracht hat von meiner Herangehensweise, das sollen die auch behalten. Also ich glaube, dass der Wille und der Ansatz, das umsetzen zu wollen, schon allein ganz, ganz wichtig ist. Und ob es dann die ganz großen Titel werden, ja, das ist dann natürlich auch nochmal, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber bei manchen geht's zusammen, bei manchen geht's tatsächlich zusammen.
Ja, klar.
Also das sind die ganz großen Themen des Leadership, also weil auch in der freien Wirtschaft geht's ja auch um Zahlen und Leistung und trotzdem dieses, und da bin ich ja, und die Hörer draußen wissen es, sind große Anhänger der Empathie, der Menschlichkeit, des Umgangs, den Menschen auch wirklich zu sehen, ihm zuzuhören, das Potenzial wirklich zur Entfaltung kommen zu lassen und so wie ich höre, schwingst du auch mehr auf diese Seite, was glaube ich auch der Weg ist, um Menschen zu gewinnen. Als Führer, als Leader brauchst du Menschen, die dir folgen. So, und dann kannst du dir überlegen, welcher Weg ist es für mich.
Mhm. Ja, und wenn ich da nochmal kurz angreifen darf oder das aufgreifen darf, das Thema.
Ja, ja, klar.
Das ist ja so, ich finde aber, man muss sich auch gar nicht entscheiden zwischen Menschenfänger, viel Empathie und ein Taktik-Freak, weil ich liebe Taktik. Ich bin da auch ein Freak. Mhm. Und ich versuche beides, versuche Ausrufezeichen nochmal, weil ich sehr jung in dem Trainergeschäft bin. Dass da jemand hört und sagt, ich bin ja in der zweiten Saison Trainer. Aber ich versuche diese Symbiose zu schaffen zwischen Taktik-Freak, aber auch diesen Menschenfänger. Also ich finde nur das eine, nehmen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir, wenn wir immer hören, alte Trainerschule, Labbadia, was man jetzt gehört, ja, alte Trainerschule. Ja, aber ist doch Quatsch. Warum ist Labbadia ein Trainer alter Garde? Nein, weil er ein gewisses Alter hat, aber der kann auch modernste Trainingsansätze haben.
Absolut.
Und genauso kann ein junger Trainer, Bo Svensson war bei dir, ich glaube, dass der schon viele, viele Elemente hat, die auch so oldschool bei einem anderen quasi in der Schublade wären, bei ihm aber nicht so sind. Und er verbindet auch gewisse Sachen.
Total.
Also man muss da immer aufpassen mit diesem Schubladen. Ich bin da ganz, ganz weit davon entfernt, dieses Alt und Jung. Ich war gestern mit Hermann Gerland Kaffee trinken, weil ich das einfach super finde, mich auch immer wieder mit ihm auszutauschen, wie er die Dinge sieht und auch immer mal wieder einen aufweckt und man aus der Kompliziertheit in die Einfachheit kommt und dann muss ich immer sagen, es gibt nicht dieses alte Schule, neu und das ist alles Quatsch. Es gibt einfach eine gewisse Art, wie man das vorleben möchte, wie man eine Philosophie hat und deswegen finde ich es immer schade, wenn man mit Trainer in Schubladen steckt. Auch in der Berichterstattung.
Ja, das ist leider oft so. Wird versucht, sowas wie schubladenförmiges Bewerten für die Öffentlichkeit darzustellen. Du hast es auch an zwei, drei Stellen gesagt. Und das sehe ich da in Verbindung. Also es gibt nicht auch den einen oder den anderen Weg, sondern es ist immer alles von allem ist es etwas, ja, und das zu verbinden oder das zu sehen und sich auch die Freiheit zu nehmen, das alles verbinden zu können, so wie du es sagst, Empathie und Freak sein, ja, warum nicht? Also wer sagt denn, dass es nicht zusammengeht? Und das ist es ja auch das, was dich besonders macht und das versuche ich ja auch meinen Klienten immer zu sagen, es gibt sie nur einmal, es ist wirklich, und wer versucht eine Kopie von irgendjemanden, natürlich abgucken, lernen, ganz wichtig, aber trotzdem zu vertrauen, das bin ich, das ist mein Weg, das sind meine Gedanken, den vertraue ich jetzt. Und am Anfang, so wie jetzt bei dir auch, wird es oftmals Unsicherheit geben. Ist das der richtige Weg? Macht man das so? Und dann ist es wichtig, so bei sich zu bleiben und ein Gefühl dafür zu entwickeln. So, ja, das macht mich auch vielleicht besonders, unterscheidet mich. Ja, und das ist genau dann der Grund, warum man sich unterscheidbar macht und auch attraktiv für andere ist.
Ja, 100%.
Ja. Also wir philosophieren heute wirklich vom Allerfeinsten.
Also sehr gut, muss ich sagen.
Sehr schön, ja, total. Und was mich natürlich bei dir beeindruckt, muss ich klar sagen, wie klar du bist in Bezug auf deine Trainerlaufbahn. Das war von Anfang an spürbar. Du hast gesagt, ich werde Trainer und du sagst auch klar, ich möchte irgendwann mal da trainieren, wo vielleicht auch die besten Spieler spielen. Damit wären wir auch bei grundsätzlich Zielerreichungsmaßnahmen. Also wie weit muss ich mir bewusst sein über ein Ziel? Wie laut, wie deutlich darf ich sowas auch aussprechen? Deswegen die Frage an dich so, Haltung führt zu Ergebnis, ja? Oder ist es, dass das Ergebnis zu einer Haltung führt? Oder ist es die Mischung da auch wieder? Also das überträgst du mit Sicherheit auch auf Mannschaften. Und ich glaube auch, dass so eine Haltung, die beim Trainer spürbar ist, mit Sicherheit auch bei der Mannschaft wiederzufinden ist. Also man muss irgendwie wissen, was man will.
Ja, definitiv. Also ich habe mich begleitet da ein Bild, das passt ganz gut. Das zeige ich auch meiner Mannschaft in regelmäßigen Abständen und das ist eigentlich meine Lebensphilosophie. Das ist ein Auto, das eine Fahrtstrecke vor sich hat und ich sage den Jungs immer, wenn man jetzt am Abend von München nach Berlin fahren will, dann weißt du, du möchtest in Berlin ankommen, aber durch dein Fernlicht am Auto oder durch dein Licht am Auto siehst du nur die nächsten 80 bis 100 Meter. Und genauso lebe ich. Oder genauso arbeite ich und genauso möchte ich, dass meine Mannschaft arbeitet. Wir wissen, wo wir hinwollen. Wir haben uns gemeinsam Ziele erarbeitet oder definiert. Aber sehen tun wir nur die nächsten Stunden, diesen Tag, dieses Training. Und genauso arbeite ich auch. Ich hab ein Ziel, wo ich als Trainer hin möchte. Bin auch sicher, dass ich es erreichen werde. Und bis dahin habe ich aber ganz, ganz viele kleine Schritte. Und die möchte ich angehen. Da habe ich Bock drauf, zu lernen, zu hospitieren und in das Tägliche zu gehen, Erfolge zu haben, negative Erlebnisse zu haben. Genau. Und das, glaube ich, trifft es bei mir. Es ist das Bild, das eigentlich perfekt passt für Ziele und Wege dorthin. Also ich finde schon, dass man, ich persönlich, aber da gibt es ja auch wieder welche, die sagen, du, ich lebe nur hier, ich habe keinen Karriereplan, es ist ja auch völlig legitim, dann ist es der Typ Mensch. Und wir sind alle verschieden, aber ich brauche schon einen Weg, wo ich hin will, oder ein Ziel, wo ich hin will, brauche ich. Und die kleinen Einzelschritte brauche ich auch. Also Thema Struktur.
Und hilft ja auch der Mannschaft, oder?
Ja, definitiv, ehrlicherweise, weil wir haben natürlich, ich höre mir sehr viel an von anderen Menschen, ob das jetzt Trainer sind, Wirtschaft, egal was es ist. Und man hört dann immer wieder raus, dass man schon gewisse, sag ich mal, ja, Endziele oder den Weg, wo man enden will, dass man den schon auf eine gewisse Art und Richtung oder Art und Weise vorgeben muss.
Also so Ergebnisziele quasi, ne?
Und dann, ja, genau. schon, aber auch nicht zum Beispiel am Anfang, ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn ich am Anfang der Saison bin und mein Ziel ist Klassenhalt oder mein Ziel ist Meisterschaft und man sagt Meisterschaft, okay, und jetzt gehen wir raus und trainieren, dann ist das ja auch völliger Irrsinn und Quatsch. Also ich finde, das muss man klar definieren und dann in kleine Ziele, in ein übergeordnetes Ziel, in realistische Ziele. Ich glaube, Gistol hat es bei dir mal gesagt, der gut mit Zielsetzung arbeitet in einer Podcast-Folge. Das fand ich auch cool. Und in die Richtung geht es bei mir auch definitiv.
Ja, also was ist mein Beitrag dazu, das Ziel zu erreichen? Also das Meisterschaft ist ein Wunsch, aber was tue ich dafür tagtäglich? Ne? Das kannst du dann in kleinere Ziele dann stückeln und das, was du ausdrückst, auch mit dieser Fahrtstrecke und auf Sicht, das ist ja wirklich das Wording des modernsten Unternehmertums. Also agiles Arbeiten ist nichts anderes. Also New Work besteht vor allen Dingen daraus eben, dass man sich bewusst geworden ist, ey, es bringt nichts, zwei Jahrespläne zu machen, sondern ich muss gucken, was passiert in den nächsten zwei, drei Wochen, vier Wochen und dann aus den Ereignissen wieder Ableitungen zu nehmen, zu interpretieren, Entscheidungen zu treffen, um dann ne, den nächsten Schritt wieder zu machen und dann ergeben sich schon wieder andere Dinge. Also das erinnert mich ja stark an dieses Wort Agilität, ne, dass man einfach agil auf die Dinge, exploratives Führen, dass man da wirklich schaut, was passiert und dann handle ich dementsprechend.
Ja, und dann bist du auch handlungsfähig, finde ich. Dann bist du auch reaktionsfähig. Weil es gibt ja immer, sage ich mal, den äußeren Faktor, der immer mal wieder reinkommt, den man nicht sieht.
Genau, das ist es.
Und der Trainer, kommt immer. Ja, genau. Und als Trainer sind es ja einfach Faktoren. Du bist ja auf eine gewisse Art und Weise trotzdem Angestellter. Und dann hast du eine sportliche Leitung, dann hast du einen Präsidenten, du hast Verletzungen oder alles irgendwie auf einmal. Und das sind dann schon Sachen, die ja dazukommen. Und das ist ja das Coole, wenn du agil bist und du trotzdem deine Haltung hast.
Genau. Und das dann auch dadurch ja gut verbinden kannst, weil du immer wieder neu skalierst, schaust, was ist jetzt notwendig, was braucht es jetzt gerade? Und das und dadurch eine große Flexibilität dann auch hast, um auf Ereignisse zu reagieren. Und um auf Ereignisse zu reagieren, und ich komme so langsam schon gen Ende, Sandro, das ist auch notwendig in der Erziehung. Und ich muss diesen Aspekt natürlich irgendwie auch mal noch benennen bei dir, weil da gibt's ja auch vielleicht Parallelen. Vier Kinder.
Ja.
Und Stichwort, ich muss irgendwie auf Ereignisse reagieren, agil sein. So als Vater ist man das mit Sicherheit. Wie führst du da? Siehst du Parallelen? Bring dir was deine Kinder bei, auch in Bezug auf dein Leadership?
Ja, da könnte ich jetzt schöne Sachen erzählen, aber wenn meine Frau jetzt mitsprechen würde, würde ich sagen, ich bin das fünfte Kind. Von dem her weiß ich nicht. Ich bin leider oftmals zu inkonsequent in gewissen Phasen. Aha. Ja, das muss ich schon sagen. Also ich bin, meine Frau sagt auch immer, ich bin viel konsequenter mit meinen Jungs in der Mannschaft als zu Hause mit den Kids. Also okay. Aber mir ist wichtig, wenn ich es mal grob sage, ist mir wichtig, dass Kinder Kinder sind. Ich werde niemals schulischen Druck ausüben, also weil ich überhaupt gar keine Zielsetzung habe, was die Kinder machen sollen. Also wenn meine Jungs, ich habe zwei Jungs, zwei Mädchen, wenn die Müllmänner werden, fände ich das mega. Ich habe hier ein super Verhältnis zu den Müllmännern in Unterhaching. Ich liebe diesen Beruf. Also ich finde es überhaupt nicht despektierlich, wenn jemand nicht sagt, er muss diese Riesenkarriere, muss studieren, BWL oder was weiß ich. Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde es okay, wenn es jemand macht, cool, wenn es jemand macht, aber ich habe gar keine Zielsetzung. Das heißt, meine Kinder dürfen Kindheit genießen. Mhm. Sie kriegen keinen Ausbildungsdruck.
Kein Druck.
Und das nicht, weil es uns finanziell gut geht, sondern einfach, weil ich Kind sein lassen möchte. Und und das ist eigentlich so für mich ein großes Thema. Und das zweite große Thema ist, ich möchte einfach, dass die Basics da sind, dass man sich begrüßt, dass man auf Wiedersehen sagt, dass man Ciao sagt, Servus sagt, wie man Bayern sagt, danke, bitte. Das sind einfach so Basics älteren Leuten, wenn wir versuchen, immer wieder öffentlich zu fahren, wenn wir in der Stadt irgendwas machen, dass man sagt, okay, man steht auf, wenn ein älterer Mann in die S-Bahn kommt oder in die Straßenbahn kommt. Punkt. Man lässt die älteren Leute, macht die Tür auf, meine Jungs sollen die Mädchen vorlassen. Das sind so Basics, die selbstverständlich sind, aber die sind mir einfach wichtig. Und die möchte ich nicht, dass verloren gehen. Mhm. Genau, aber alles andere bin ich leider inkonsequent.
Okay, aber zum einen also den Kindern den Weg ebnen, dass sie sein können, wie sie wollen. Also bedingungslose Liebe, also Unterstützung einfach. Ne, macht das, worauf ihr Lust habt. Und das andere, eine Haltung weiterzugeben, Werte, Respekt, ganz wichtig auch. Und auch das gehört natürlich auch dann mit Sicherheit auch in deinen Trainerjob wieder rein, dass es da auch um diese Werte geht. Jetzt kann man sagen, das hat nichts mit Fußball zu tun. Hat es am Ende doch, weil ist eine Gruppe, da sind Jungs, da gibt es Leute, die sitzen auf der Bank, da geht es auch um Respekt, da geht es um Unterstützung und von daher lässt sich diese Haltung, also das, was du gerade gesagt hast, ja durchaus auch auf deine Mannschaftsführung auch übertragen.
Ja. Ja, ich würde ich sagen, ja, ehrlicherweise.
Mhm. Ja, und Sandro, du hast dich sensationell geschlagen, philosophiert auch über Dinge des Leadership, der Führung, wie mit dir. Das hat bis dahin sensationell viel Spaß gemacht. Und
danke dir,
mir auch. Ernstes, jetzt kommt die letzte Frage und bin ich mal gespannt auch zu hören. So drei Trainer, du hattest ganz, ganz viele, auch viele Bekannte. Du hast in der Jugend schon relativ bekannte Trainer gehabt. Also drei Trainer, die du nennst, weil sie dich geprägt haben, weil sie dich beeindruckt haben, weil du hochschaust. Also die Motivation, die kann total unterschiedlich sein, aber an der Stelle so drei Trainer, über die du gern reden würdest, weil sie irgendwie besonders sind, waren für dich.
Okay. Dadurch, dass wir im Vorfeld gesprochen haben, wusste ich, dass die Aufgabenstellung kommt. Mhm. Deswegen habe ich mich ein bisschen vorbereitet.
Genau.
Aber ich muss dazu sagen, es war so unfassbar schwer, drei zu finden. Weil allgemein gesagt, nämlich habe ich auch von jedem in meinen subjektiver Wahrnehmung oder meinen Augen auch schlechten Trainern viel mitgenommen. Das war ja das Coole. Also ich habe von jedem guten was mitgenommen, von den in meinen Augen etwas schlechteren Trainern auch viel mitgenommen. Aber wenn ich jetzt drei Trainer rausnehmen müsste, wären es für mich Jupp Heynckes bei Bayern München, weil ich gesehen habe, wie er in einem ganz, ganz großen Verein, wo ganz, ganz viele Einflüsse sind, Spieler, Management, Fans, Medien, wie er seiner Linie treu geblieben ist. Das war ja, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass er bei Bayern war. Und auch aus den Geschichten schon 2013, als er das Triple geholt hat, war er genauso. Hat eine gewisse Aura gehabt, eine Sozialempathie und hat jeden Mitarbeiter glücklich und motivierend zur Arbeit kommen lassen und ein Strahlen gegeben, auch wenn es mal nicht so lief, persönlicher Art und Weise. Sprich, von der Frau, die Fußnägel macht, unten im Keller bei Bayern München, bis nach oben zu damals Kalle Rummenigge oder Uli Hoeneß, war jeder abgeholt, war jeder zufrieden, war jeder glücklich. Und das ist gar nicht leicht an der Sebener Straße, das zu schaffen und auch eine klare Haltung zu haben, einem Lewandowski auch mal gesagt zu haben, Levi, hör mal zu, bist der absolute Top-Stürmer, aber heute spielt Sandro, Punkt. Und dann auch keine Diskussion zuzulassen und das ist jetzt nur mal ein Beispiel in eigener Natur gewesen, aber mal grundsätzlich eine klare Haltung zu haben und eine ganz starke Autorität zu haben, die ja nicht im Widerspruch steht zu einer Sozialempathie. Und das war einfach sehr, sehr beeindruckend, wie Jupp Heynckes das gemacht hat, muss ich ehrlich sagen. Dann,
das hast du wunderbar beschrieben. Ich habe ihn ja auch erleben dürfen als Reporter damals. Und ja, und es ist, du hast es auf den Punkt getroffen.
Mhm. Ja, und dann wäre es Dirk Schuster, der tatsächlich mir gezeigt hat, dass man durch einfache Strukturen, und das null despektierlich, sondern einfache Strukturen auf allerhöchster Ebene, Bundesliga, jetzt wieder zweite Bundesliga, maximalen Erfolg haben kann. Und, und auch durch gewisse Rituale, durch gewisse gleichbleibende Abläufe Sicherheit schaffen kann in der Mannschaft, Geborgenheit schaffen kann und Leitplanken schaffen kann und da ein sehr, sehr hohes Leistungsniveau erreicht hat. Sprich, das Training vom Montag bis Freitag ist meistens inhaltlich gleichbleibend, aber heißt ja nicht, dass es quasi nicht schlecht ist, sondern dass es gleichbleibend ist. Und in dieser Gleichbleibenden geht man als Spieler ans Maximum, als Truppe als Maximum. Aber es sind Abläufe, die der Mannschaft gut tun. Und das war super, auch im Nachgang interessant zu sehen. Auch wieder Thema, es gibt nicht den erfolgreichen Weg, sondern es gibt viele Wege und viele Philosophien. Und auch wie er mit einem geredet hat, eine gewisse Klarheit gehabt hat. Beispielsweise habe ich auch so nicht gekannt in der Bundesliga. Wenn du Samstagspieler hattest, musstest du Sonntag bis 13 Uhr da bleiben und noch zusammen brunchen. Und verschiedene Turniere ausgespielt zu haben unter der Woche und der Verlierer muss zahlen. War jetzt auch nicht der größte Fan, ehrlicherweise. Also bis 13 Uhr am Sonntag noch zu bleiben, wenn man zur Familie will. Aber es hat eine gewisse Bindung zur Truppe gegeben. Wenn der Dirk das hört, dann wird er sich jetzt fragen, warum ist er dann ab und zu um 23:30 abgehauen? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber
das war in Darmstadt, genau. Wo du ja ein sehr erfolgreiches Jahr hattest. Ich glaube 14 Tore in 32 Spielen und du hast danach ja auch nochmal wirklich eine ganz tolle Zeit gehabt.
Ja, genau. Und der Dirk hat mir da echt gut geholfen und bis heute ein sehr gutes Verhältnis. Also überhaupt habe ich zu den meisten Trainern ein sehr, sehr gutes Verhältnis immer noch. Und dann ist es Julian Nagelsmann, der mir nochmal einen guten Einblick gegeben hat und mich so abgeholt hat, was Inhaltliches, was den Taktik-Freak angeht. Das fand ich cool, wie er es aufgebaut hat. Auch gewisse Strukturen mit Ball oder gegen den Ball in einem Baukastenprinzip. Sehr viele mit Überladung gearbeitet hat, was Fußballspielprinzipien angeht. Einfach erklärt, 30 Fußball- oder Prinzipien mit Ball gegen den Ball oder wahrscheinlich waren es 80 am Ende des Tages. Aber wenn ich 30 erkläre und es bleiben 10 hängen, das ist besser, wie wenn ich 10 erkläre und es bleiben nur 5 hängen.
Okay.
Also interessanter Ansatz. Genau. Und quasi anders als mein Trainer davor und das hat mich schon auch geprägt, definitiv. Mhm. Aber auch Trainer wie Rubisch oder Hermann Gerland oder Peter Neururer, weil du es gesagt hast, Jogi Löw, Hansi Flick, das waren alles sensationelle Trainer, ehrlicherweise.
Da hast du natürlich wirklich etliche Trainer, von denen du dir was abschauen konntest und du hast mit Sicherheit da bei Julian ja auch schon dann kräftig auch Notizen gemacht. Und
ja, definitiv die meisten tatsächlich bei Julian.
Und das hilft einfach. Also mit dieser Demut auch, ich kann lernen und es hört auch nicht auf mit dem Lernen. Und ich finde Menschen, denen ich begegne, die selbst mit 50, 60, 70 noch sagen, ich lerne immer noch, das sind die spannendsten und oftmals auch nicht ganz unerfolgreichsten. Von daher gilt es im Leben immer dazu zu lernen. Und Sandro, du wirst auch noch ganz, ganz viel lernen, durch viele Situationen gehen. Ich freue mich auf den Tag, wo wir dann auch mal sprechen können und du bist dann dort angelangt, wo du hin willst. Das wird nicht mehr ganz so lange wahrscheinlich brauchen. Du machst jetzt deine Lizenzen. Was steht als nächstes an, Sandro?
Ja, ich bin gerade, sage ich mal so, im Abschluss der A-Lizenz und dann in den nächsten 2 Jahren werde ich dann meinen Fußballlehrer beziehungsweise meine UEFA Pro-Lizenz, wie die jetzt heißt, machen. Genau, und dann habe ich quasi die letzte Stufe, was die Trainerscheine angeht, absolviert. Aber ich habe da gar keinen Druck an mich im Zeitlichen. Also ich möchte nachhaltig oben ankommen und nicht schnell.
Mhm. Prima. Toll, Sandro, also ich nehme Sachen mit, die Trainer da draußen, vielleicht auch gerade die jungen Trainer, schauen sich was ab, weil sie merken, mit welcher Einstellung du auch herangehst, obwohl wahrscheinlich an der einen oder Stelle du das gar nicht müsstest, aber von was du so getrieben bist, ich glaube, das hat auf jeden Fall Vorbildfunktion, mit welchen Schwierigkeiten du auch zu kämpfen hattest und immer noch hast. Das kam, glaube ich, auch ganz gut rüber. Und ja, von daher vielen, vielen Dank, Sandro, für die ja lange Zeit jetzt, knapp fast eine Stunde, die wir genommen haben. Danke dir, viel Erfolg. Bleib gesund und hat mich gefreut und ich freue mich darüber, dass ich so lange an dir dran geblieben bin und es jetzt endlich geklappt hat. Also, vielen Dank.
Ja, Munir, ich sage auch danke, hat Spaß gemacht, habe auch wieder sehr viel gelernt, Interaktion mit dir gehabt und bin großer Fan deiner ganzen Podcasts.
Vielen, vielen Dank an der Stelle, Sandro, und auf bald mal dann auch in echt.
Sehr gerne. Bis bald. Ciao, ciao.
Mach dir eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Tschüss.
Danke. Ciao.
Diese Leader Talk Folge wurde von der RoboMarkets Deutschland GmbH präsentiert.